Fragen sind wahre Wunderwerkzeuge unserer Sprache, denn sie lenken unser Denken und damit unsere Aufmerksamkeit dorthin, wo der größte Wert liegt. Im Copywriting nutzen wir sie für einen starken Texteinstieg, für Kreativität und dafür, Zielgruppe und Thema mit Tiefgang kennenzulernen. Über die stärksten Fragen spreche ich im Interview mit dem Psychologen Marian Sefferer. Grüße dich, hallihallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier im Podcast für verkaufsstarke Texte. Natürlich, wie immer mit mir, Juri Kaifens, deinem Trainer für modernes Copywriting. Heute widmen wir uns einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Es geht um starke Fragen. In einer früheren Folge ist mir hier mal mit dir die Idee gekommen, es wäre doch spannend, mal eine Folge nur der Magie von starken Fragen zu widmen. Und genau das machen wir heute. Denn diese Fragen, die sind wahre Wunderwerkzeuge in der Welt des Copywritings. Je besser deine Fragen, desto besser die Antworten. Und du kennst ja mein Motto, wer denken kann, der kann auch schreiben. Und es gibt wohl kaum ein schöneres Tool als starke Fragen, die an uns nagen, um unser Denken in richtig fruchtbare Richtungen zu lenken und ein Thema aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und ich mag das insbesondere, wenn die Fragen längere Zeit an uns nagen, wenn die halt so im Hinterstübchen noch ein bisschen an uns arbeiten und dann plötzlich beim Gehirn Gassi die Gedanken sprudeln. Darüber werden wir jetzt gleich auch noch sprechen. Und um in dieses Thema richtig tief einzusteigen, habe ich dir einen spannenden Interviewgast mitgebracht, mit dem ich viele Gemeinsamkeiten teile. Er ist ebenfalls Sprachenthusiast, NLP-Trainer und großer Fan meines Buches Das Copywriting-Geheimrezept. Das hat er mir eben schon verraten. Ich freue mich ganz, ganz herzlich hier mit dir begrüßen zu dürfen, den Psychologen Marian Sefferer.
Hallo Juri, schön, dass ich da sein kann.
Hallöchen Marian, ich habe dich ja jetzt schon schön angekündigt. Erzähl uns doch nochmal gerne in deinen eigenen Worten, wer bist du und was treibst du so den lieben langen Tag?
Ja, im Wesentlichen bin ich Psychologe und NLP-Lehrtrainer. Also ich versuche über das Wissen, was einen Menschen ausmacht, mit Worten ihn zu beeinflussen und zwar positiv natürlich. Das heißt, zu mir kommen Menschen in der Regel, die entweder Themen haben, Probleme haben, es können auch Ängste sein oder so, aber auf der anderen Seite natürlich Menschen, die ihr Potenzial entfalten wollen in alle Richtungen. Und da ist mein Medium das Medium des Wortes. Ja, man könnte ja auch körperliche Interventionen machen oder so. Aber mir ist es über die Sprache, es hat mehrere Gründe. Erstens mal arbeite ich nur online ausschließlich. Das heißt, so mit körperlichen Interventionen wird es noch schwierig zu Zeiten wie diesen. Und wie du richtig gesagt hast, ich bin Sprachenthusiast. Also mich interessiert es, wenn ich sage, okay, was ist, wenn ich das eine Wort ändere oder wenn ich die eine Frage ein bisschen anders, vielleicht nur intoniere, also die Stimme anders ist, was hat das für eine andere Wirkung? Und da gibt es ja faszinierende Sachen, die uns wahrscheinlich auch heute hier ein bisschen anhören und anschauen.
Ja, spannend. Und Faszination ist ein gutes Thema. Kannst du ein bisschen beschreiben und so mit reinnehmen in deine Welt der Worte? Was fasziniert dich so an der Welt der Sprache und der Worte?
Ja, also das eine ist natürlich, die ersten Erfahrungen sind, man sagt ein Wort und Menschen trennen sich, ja? Oder man sagt ein Wort und es passiert was Schlimmes, also es hat Impact, ja. Also es hat Impact, du musst dir vorstellen, das ist ja bei kleinen Kindern, ich habe zwei kleine Kinder, auch so, da haben Schimpfwörter ja relativ schnell Hochkonjunktur, weil sie merken, diese Worte haben andere Wirkung als alle anderen Wörter. Ja, ich habe auch einmal eine Gruppe von Jugendlichen ins Ausland begleitet, die waren so 11, 12 und die konnten innerhalb, ich würde sagen, von 3 Tagen hatten die 30 Schimpfwörter auf Französisch drauf. Im Rest war nicht so gut. Ja. Aber diese 30, die konnten sie alle auswendig, die konnten sie auch richtig aussprechen und so. Also hatten auch viel mehr, also auch im Englischen, viel mehr Know-how. Also das heißt, Worte haben Macht, ja, oder können Macht haben. Man kann es natürlich auch auslutschen. Es gibt auch Worte, die einfach gar keine Kraft haben. Das ist dann die andere Seite. Wenn du ohnmächtig bist, du hältst einen Vortrag und er hat nicht den Impact. Oder du sagst deinem Mitarbeiter was und er macht das Gegenteil oder was anderes. Das ist halt die andere Seite. Es ist nicht so, dass Worte an sich Macht haben, sondern man muss natürlich schon schauen, was macht man da. Und für mich ist es halt so, dass ich relativ früh auf Milton Erickson gestoßen bin. Das ist ein sehr bekannter Hypnotherapeut, 1980 schon verstorben, also jetzt nicht mehr da. Und ich habe mit 15, glaube ich, das erste Buch von ihm gelesen. Nicht von ihm, das über ihn geschrieben wurde. Und ich war total fasziniert, wo ich dachte, wie kann das sein? Also da ist jemand, der hat das Gefühl, er kann nichts, er ist nichts, es geht gar nichts. Und dann führt er ein paar Gespräche und auf einmal fühlt er sich wie der Größte. Und ich denke mir so, okay, das will ich auch können. Ne? Also erstmal natürlich auch für mich selber. Ich war damals eher ein schüchterner Typ und so, aber grundsätzlich war das schon, was ich sage, wow, wenn Worte das bewirken, dann will ich mehr davon haben.
Ich erinnere mich da an ein schönes Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das von Milton Erickson kommt. Da geht es auch um die Magie, die Macht der Sprache. Da fragt so ein kleines Kind, ne, geht zu Omi, wie geht's dem Opi denn? Ja, dem geht's nicht gut, ne, der hat so seine Arthritis, ne, der hat Schmerzen. Und dann gibt die Omi dem Kind so den Tipp, geh doch mal einfach hin und frag den Opi mal, was sind so seine schönsten Kindheitserinnerungen? Und dann geht das Kind dahin, stellt dem Opi die Fragen und wenige Sekunden später hüpft das Kind so auf dem Opi rum von Schmerzen, überhaupt gar kein blasser Schimmer mehr. Und das zeigt für mich sehr, sehr schön, was mit Sprache und halt auch mit Fragen alles möglich ist. Ne? Und davon reden wir, ne? Von dieser Magie.
Ja, also die Magie, die du da beschreibst, ist die Magie der Aufmerksamkeitsfokussierung. Das ist auch eine Definition von Hypnose. Hypnose ist die Kunst der Aufmerksamkeitsfokussierung. Gibt es natürlich auch viele andere. Was heißt, wenn ich meinen Fokus darauf richte, kreativ zu sein, dann bin ich halt kreativ. Und wenn ich meinen Fokus darauf richte, dass ich gerade nicht kreativ bin, naja, dann klappt es halt eben auch nicht. Und wir haben da unglaublich viel Gestaltungsmacht. Wobei wir in Zeiten wie diesem auch dazu sagen, Leute auch wirklich die Konzentration oft gar nicht aufbringen durch Smartphones und Co. Aber eigentlich, und gerade mit Fragen ist es sehr gut möglich, kannst du mit sehr wenig Know-how und Interventionen deine Aufmerksamkeit sehr schnell shiften. Und das ist, glaube ich, das eigentliche Potenzial, was wir Menschen haben. Weil die Wahrheit ist, die Welt draußen kannst du nicht ändern. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern Weltfrieden, das kann ich nicht, ja, keine Chance. Und auf der anderen Seite, was ich aber machen kann, die Realität draußen bleibt dieselbe, ich kann meine Einstellung, meine Perspektive verändern. Und das kann extrem schnell gehen, von einer Sekunde auf die andere. Und die meisten Beispiele, die man so kennt, sind eher von Menschen, die halt eine Nahtoderfahrung haben. Ja? Die haben halt vorher gehackelt, das ging auch nicht anders. Und auf einmal haben sie ein Nahtoderlebnis. Und jetzt auf sofort ändern sie ihr ganzes Leben. Und das ist auch gefühlt mühelos möglich, weil sie halt wirklich einen starken Perspektiven-Switch haben. Und meine Idee ist halt, ohne Nahtoderlebnis das Ganze hinzubekommen, sondern mit anderen Techniken und Tools. Ja.
Das ist halt auch ein super dankbares Thema, ne? So Nahtoderlebnis. Ich habe früher mal so einen Beitrag auf LinkedIn gehabt, Bücher über das Sterben machen das Leben schöner. Also in dem Moment, wo wir uns bewusst sind, dass das ganze Ding irgendwann ein Ende hat, stellen wir uns vielleicht eher die etwas unangenehme Frage, was würde ich verändern, wie würde ich wirklich leben wollen, wenn jetzt ich wüsste, dass ich vielleicht nur noch 10 Jahre auf der Uhr habe oder vielleicht sogar noch weniger, wie würde ich die auskosten, welche Ausreden und Lügen würde ich mir selbst nicht mehr abkaufen und womit würde ich dann jetzt sofort richtig loslegen? Und ich finde das so spannend, wenn ich unser Gespräch jetzt auf Metaebene betrachte. Wir lenken hier von einem Kopfkino ins andere einfach nur durch die Macht der Fragen. Und das ist quasi so meine Leitfrage durch unser Interview. Warum sind Fragen so ein kraftvolles Tool jetzt im Umgang mit Sprache? Also einfach, weil sie unser Denken lenken und ohne, dass wir das jetzt schon aktiver angesprochen haben, haben wir es einfach demonstriert. Ne? Show, don't tell, zeigen statt labern, leben wir hier gerade wunderbar. Ich liebe es.
Ja, voll. Ich möchte noch eine Studie drauflegen, weil das war für mich die Hammererkenntnis. Musst du dir vorstellen, ich sitze gelangweilt im Psychologiestudium, im Autorium. Das war Neurowissenschaften. Und da kam eine Studie nach der anderen. Das war so Darm, Darm, Darm. Und ich dachte ja vorher, boah, Gehirn, endlich, jetzt lerne ich das und so. Und dann dachte ich, boah, scheiße, das Gehirn ist langweilig. Das war echt so. Also wie viele Neuronen und wie viel Kalium da reingeht. Und es war so, boah, hey. Und dann irgendwann im Laufe dieser Vorlesung kommt eine Studie, wo gezeigt wurde, dass wenn ich jetzt mit dir spreche, dann kann man messen, hier Blut beim Temporallatten, da ist es Energie, da läuft was in deinem Hirn. Ja? Und wenn ich aufhöre zu reden, innerhalb von wenigen Sekunden, zack, ist das Blut dann auch weg. Ja? Wir sagen, okay, ist keine besondere Studie, wenn dein Gehirn was verarbeitet, verarbeitet es halt was und wenn nicht, wenn es nichts da ist, dann ist halt nichts da. Das Spannende ist, und wenn ich mich richtig erinnere, war das wirklich per Zufall, hat der die Studie durchgeführt hat, zufälligerweise eine Frage gestellt bei den Probanden. Und dann schaut er sich an, was passiert und merkt, im Hirn des Probanden ist nach wie vor Blut und zwar 20 Minuten später noch, nachdem die Frage gestellt wurde und durchgehend aber Stille war. Und wenn man den Probanden dann, das wurde dann wiederholt, und wenn man die Probanden dann fragt, denken sie gerade über die Frage nach, sagen die Probanden nein. Das heißt, es ist ein unbewusstes Denken. Es ist nicht so, dass die jetzt 20 Minuten lang da dabei sind, sondern wenn du die Frage aufmerksam hörst, dann unbewusst richtet sich dein Geist 20 Minuten darauf aus, Antworten zu bekommen. Und das ist die große Macht von Fragen. Deswegen bin ich auch nicht so der Freund von Affirmationen, weil ich sage, wozu Affirmationen, wenn ich auch Fragen stellen kann? Ja, also warum sagen, ich bin selbstbewusst, wenn ich nicht einfach fragen kann, warum bin ich selbstbewusst? Wie zeigt sich, dass ich selbstbewusst bin? Und auch anders ausgedrückt natürlich, wenn ich morgens aufstehe und mich frage, warum ist mein Leben so beschissen? Dann kriege ich Antworten, 20 Minuten lang, ob ich will oder nicht.
Ja, dein Gehirn ist eine Sinnfindungsmaschine und wird sein Bestes tun, Sinn daraus zu machen aus der Frage, die du dir da stellst. Also Fragen sind die krasseren Affirmationen. Halten wir das einmal hier fest. Und worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst, ne? Das wird mehr, das breitet sich aus. Und ich finde es halt sehr schön, gerade dieses Thema Aufmerksamkeit ist ja im Copywriting ein gigantisches Thema. Ohne die Aufmerksamkeit der Menschen passiert halt mal einfach gar nichts. Und spannend wird es dann, wenn wir mit unseren Fragen ihr Denken lenken können. Also erstmal vielleicht so ihnen klar machen, ja, da ist vielleicht ein Problem, das könnten wir behandeln. Und hier, wie sähe denn der Idealzustand aus? Welche Vorteile hast du dann? Also mit unseren Fragen ganz gezielt die Menschen dorthin lenken, was wir brauchen, um halt eine gute Verkaufsargumentation aufzubauen. Da liegt so die Magie. Und ich würde ganz gerne mit dir mal so in die Top 5 bis 10 Fragen vielleicht eintauchen, die du hast. Ich bin ja selbst, habe es eben im Intro schon angekündigt, ein leidenschaftlicher Sammler von Fragen und bin gespannt, was so in deiner Hitliste ist. Also einfach mal so Fragen jetzt im Rahmen, um Klarheit zu finden, vielleicht über sich selbst und andere, vielleicht Fragen, um kreativer zu werden oder ein Thema mit Tiefgang zu erforschen. Hast du da so deine Hitliste, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, gerne. Also ich habe auch, ich kann mich genau erinnern, wie ich meine Frageliste begonnen habe. Das war damals mit 14. Ich habe das Buch von Paul McKenna gelesen und die erste Frage, die da fett gedruckt ist, war, oder die erste, an die ich mich erinnere, und die ist fett markiert bei mir: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nichts versagen? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht versagen? Ich finde, das ist so eine geile Frage. Also, du musst vielleicht nicht, weil ich war damals 14, gell? Ich war ja ein kleiner pubertärer Junge, aber nichtsdestotrotz habe ich die Frage immer wieder begleitet, weil sie halt dieses ganze, ja, ich könnte so, weg und einfach so, okay, was tust du, wenn jetzt mal Scheitern und Nicht-Scheitern gar nicht auf dem Plan steht, sondern du weißt, es geht auf? Und dann würdest du ja keinen Schwachsinn machen, sondern würdest du das machen, wo du sagst, da ist wirklich deine Leidenschaft. Da geht es dann nicht um Geld. Es gibt auch eine andere Frage, die, was würdest du tun, wenn du 100 Millionen zur Verfügung hättest? Die ist nicht schlecht, nur mit 100 Millionen habe ich immer noch meine Ängste, Probleme und so weiter. Und mit dieser Frage, was würdest du tun, wenn du eh weißt, du versagst nicht, das klappt, da kannst du wirklich deinen Fokus ausrichten. Also das mal so, um Fokus zu bringen, ist auf jeden Fall sehr gut. Wenn du sagst Kreativität, dann ist das natürlich eine super geile Möglichkeit, einfach, also in dem Fall, den Kopf vom Jury aufzusetzen. Ja, also wenn du sagst, boah, mir fällt da nichts ein, dann frag dich gar nicht, was du schreiben würdest, sondern frag dich halt, was würde der Jury schreiben oder wie würde der Jury das texten. Ja? Oder Albert Einstein oder wen auch immer, also auf jeden Fall jemanden, den du kennst natürlich, wo du davon ausgehst, der kann es besser, kompetenter als du. Ja? Da gibt es auch Studien dazu, dass wenn man Kindern den Mathematiktest machen muss, die einen machen den ganz normal, die anderen sollen sich vorstellen, sie sind Albert Einstein, sie setzen sich kurz den Kopf ein und sollen dann einen Test machen, dass die bessere Testergebnisse haben. Und das Krasse bei der Studie ist ja nicht, dass die eine Woche vorher das gemacht haben, sondern beim Test. Ja? Das heißt, die haben dann nicht mehr lernen können. Das heißt, tatsächlich hat das Gehirn einfach Zugang zu Potenzialen, die sonst nicht da sind, nur durch die Vorstellung, wir seien jemand anderer. Ja, das heißt, wenn man nicht kreativ ist, kein Problem, nimm dir irgendjemanden, den du für kreativ findest, vor, Tesla oder wer auch immer das ist, und schreib oder mach halt das in der Perspektive. Was übrigens da auch noch hilft, ist, wenn man dann sich wirklich mit manchen Biografien beschäftigt. Also wenn du dann eine Biografie von Nelson Mandela oder irgendjemandem gelesen hast, dann werden die Ergebnisse noch besser. Sie sind an sich schon gut, auch wenn du nicht viel weißt, aber wenn du dann nochmal wirklich, oder klar, wenn man deinen Podcast hört und jetzt hier 50 Folgen gehört hat zum Beispiel, hat man ja schon viele Stunden nicht im Ohr gehabt, dann ist es natürlich viel leichter, als wenn es jetzt die erste Folge ist, dann wird es schwierig, ja, den Jury aufzusetzen, weil man natürlich noch nicht ganz so griffig das hat. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist, wenn ich ein Problem habe, wie könnte man das Problem am einfachsten lösen? Wie könnte man das Problem am einfachsten lösen? Das suggeriert, es ist lösbar. Das suggeriert, es gibt viele Wege zum Ziel. Und es suggeriert, es gibt eine leichteste Möglichkeit und ich bin halt faul und deswegen wäre es halt eine Variante, wo ich sage, wenn schon, dann so in die Richtung.
Die ist super kraftvoll, die Frage. Die hat mich tatsächlich auch schon einige Male beim Texten gerettet. Wenn ich mir nämlich jetzt die Frage stelle, kann man das in Worte fassen oder kann das, weißt du, geht das so in diese Richtung, dann kann mein Gehirn die Antwort formulieren, nein, und kann dann sehr, sehr schnell mit Faulheit abschalten und einfach nicht mehr weitermachen oder sich mit einer einfachen Antwort zufrieden geben, die da einfach nur 4 Buchstaben hat. Wenn ich jetzt aber mich so frage, wie könnte ich, ne, oder wie könnten wir, um mehr Power jetzt hier zu mobilisieren im Team auch, das und das lösen und vielleicht sogar noch Einschränkungen mit reinbringen ohne das und das, dann ist unser Hirn auf jeden Fall so kalibriert, dass es auf jeden Fall weiß, da gibt es mindestens eine Möglichkeit. Und ich habe das früher in meiner Zeit als Marketingmanager hatten wir Jahr für Jahr so Events, die immer wieder stattfanden und die wollten natürlich auch brauchten da eine Werbung. Und dann habe ich ein Jahr lang so ein richtig gutes Plakat klar designt. Damals in Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur standen auch gute Texte drauf. Und ich dachte mir, boah, das, jetzt hast du den genialen Weg gefunden, das zu tun. Krass. Und am nächsten Jahr kam dann das ganze Thema wieder. Und dann musste ich mich fragen, okay, jetzt muss ich das Ganze neu machen. Das war doch letztes Jahr schon so furchtbar. Und habe aber immer wieder eine neue, also jetzt nicht furchtbar vom Thema, sondern furchtbar anstrengend, da was rauszuholen. Und dann habe ich trotzdem jedes Jahr immer wieder aufs Neue einen Weg gefunden, das neu und anders zu verpacken. Und mittlerweile hat sich daraus so diese Überzeugung halt auch ganz tief gefestigt. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Mhm. Und wenn ich das Wie abklopfe, kann ich mal in möglichst viele davon denken und mir einfach ja einzureden, mit der Überzeugung zu starten, es gibt auf jeden Fall mindestens 10 Wege zum Ziel und ich finde jetzt mindestens 3 davon, das bringt mein Hirn einfach in Hochform und tut mir ganz neue Perspektiven auf. Ja.
Absolut, ja. Ja, und was du da eben auch sehr gut machst, ist, wenn ich jetzt sage, ich hätte meine Lieblingsfragekategorie, dann wären es die hypothetischen Fragen. Ja? Das heißt, du tust mal so, als ob. Also nehmen wir an, das Problem ist schon gelöst. Wie hast du es denn gemacht? So, also das heißt, wir gehen eigentlich sozusagen in eine Fantasiewelt, man kann auch sagen, ein Paralleluniversum rein, wo irgendwas anders ist, und zwar so, wie wir es brauchen. Ja? Das kann auch sein, nehmen wir an, du bist jetzt 10 Jahre in der Zukunft, ja, nicht nur, wie hast du es gemacht, sondern wie hast du dein Leben gelebt. Ja? Und du, bei manchen ist das so kraftvoll, dass sie sagen, hey, scheiße, das ist eine Katastrophe. Also wenn ich so weitermache wie jetzt, das ist ja, geht ja gar nicht. Und aber wir haben manchmal so die Fantasie, naja, es wird ja irgendwann besser, man kommt drauf, nee, wenn man es weitermacht wie bisher, wird es auch nicht besser werden. Warum soll es besser werden? Also man muss jetzt was ändern. Und auch nicht in 10 Jahren, sondern wenn ich was machen muss, dann jetzt. Und so sind hypothetische Fragen sehr mächtig, Probleme aufzulösen, weil wir einfach so tun, als wären sie mal weg. Also auch die Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst dich versagen, ist eine hypothetische Frage. Oder auch, um kreativer zu sein oder ja, einfach ganz vieles zu machen mit mehr Leichtigkeit, weil du einfach mal so einen neuen Spin reinbekommst.
Ich habe die Fragen für mich auch damals genutzt. Und zu Beginn meiner Selbstständigkeit hat mich mal ein Business Coach gefragt, Juri, was würdest du denn machen, wenn du kein Geld mehr verdienen müsstest, wenn du ausgesorgt hättest? Dann habe ich ihm quasi wie aus der Pistole gesagt, ich würde einen halben Tag schreiben und einen halben Tag lesen. Und im Grunde genommen mache ich das heute quasi. Ich lebe mein Leben, verdiene meinen Hauptunterhalt damit, ne, zu lesen und zu schreiben. Und das mit sehr, sehr viel Energie. Und aus dem Szenario heraus, ich müsste kein Geld mehr verdienen, dann finden wir häufig das, woran wir am meisten Freude haben und was dann halt auch noch einen gigantischen Wert in das Leben anderer Menschen bringen kann, einfach indem ich lese und schreibe. Das ist so das eine. Und das andere habe ich auch schon mal ausprobiert. Diese hypothetische Frage, dieses Reverse Engineering, also von hinten nach vorne denken. Ich habe das damals in meiner Bandzeit gehabt. Wir waren halt eine kleine Popband, ein kleines Trio. Und wir haben damals so überlegt, okay, stell dir vor, es ist 10 Jahre später oder 5 Jahre später und wir spielen jetzt hier in Köln gibt's die Lanxess Arena. Na, halt einfach, wenn du da spielst als Band und das Ding ist ausverkauft, dann hast du es erstmal geschafft, hast du ein großes Ziel erreicht. Haben wir uns die Frage gestellt, okay, wir stehen dort auf der Bühne. Was ist denn unmittelbar vorher passiert, dass wir es dorthin geschafft haben? Mhm. Und dann kam bei uns die Antwort, ja, wir sind Vorband geworden von irgendeiner anderen Band, die dort spielt, haben geile Kontakte geknüpft. Okay, was ist denn vorher passiert? Ja, wir mussten ja irgendwie an diesen Kontakt rankommen. Was haben wir gemacht? Na, wir haben vielleicht irgendwie ein Lied gecovert von jemandem, den wir sehr gut finden, von dem es ein Potenzial gäbe, mit dem halt als Vorband auf der Bühne zu stehen. Und so haben wir uns Schritt für Schritt zurück eine Lösung abgeleitet und am Ende stand da ein sehr realistischer Plan, was fast schon gruselig ist, weil der Plan ist ja offensichtlich da. Wir können ihn nur noch nicht sehen. Und ja, das ist einfach unglaublich krasse Magie, diese Frage, diese Denkweise.
Ja, absolut. Ja, und was du beschreibst, jetzt, glaube ich, das macht ja dann auch ganz viel. Und das, da kann man Fragen hinführen, wenn man seine eigene Berufung lebt, so wie du auch. Ja? Also bei mir ist ja auch so, die meiste Zeit verbringe ich damit, Online-Seminare zu optimieren. Weil ich sage, okay, es geht einfach noch mehr. Ja? Das heißt, meine Frage ist immer, okay, die Wirkung ist die nicht, was ich sage oder wie ich sage, sondern welche Wirkung erziele ich. Und bei mir, mein Fokus ist nicht darum, dass die Teilnehmer glücklich sind oder dass sie was gelernt haben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an. Das ist vielleicht ein Abfallprodukt, das ist schön. Sondern mein Fokus ist eigentlich immer nur Praxistransfer. Ja? Weil aus meiner Sicht ist, also für Wissen und so, es gibt Google, ja, und es für Happiness gibt es Netflix für manche oder was auch immer, oder Schokoladekuchen. Aber die Leute kommen ja eigentlich wegen einem tieferen Bedürfnis, auch wenn ihnen das nicht gleich bewusst ist. Und aus meiner Sicht, das ist nur meine Erfahrung, ist es so, die Leute müssen ins Handeln, ins Tun kommen. Früher oder später, sonst ändert sich auch nichts. Ja? Also es bringt nichts, wenn ich irgendwas über mich verstanden habe und dann weiterhin dieselben Sachen esse, dieselben schlechten Gewohnheiten tätige. Das heißt, meine Frage ist, wie bringe ich die Leute in die Praxis? Und da sind Fragen ja ein Tool, ja, dass ich zum Beispiel so Fragen stelle, wie, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du stirbst morgen? Ja? Was ist dann das Konkrete? Manchmal sind es auch ganz banale Fragen. Wie, also was ich in jedem Seminar immer wieder stelle, ist, okay, aufgrund der Erkenntnisse der letzten zwei Tage, was wirst du ändern in deinem Leben? So, das ist eigentlich relativ banal, nur man muss sie halt auch stellen und du musst sie halt auch natürlich kontinuierlich stellen. Und wenn du es ganz krass machst, dann stellst du die Frage nicht nur so, dass sich die selber beantworten, sondern dass sie wirklich in zwei Teams drinnen sind und sie stellen sich die Antworten gegenseitig und deine Verantwortung ist, dass der andere eine Antwort auf diese Frage bekommt, ja, um einfach nochmal ein bisschen mehr Pressure da reinzubringen. Und das hat halt, also es gibt natürlich noch mehr Elemente, um diesen Praxistransfer zu bewirken, aber gerade Fragen haben diese Macht, Gewohnheiten zu ändern, die Persönlichkeiten stückchenweise zu inspirieren, um da ein paar Impulse reinzugeben und die Idee ist natürlich Samen zu setzen, die dann aufgehen und langfristig wachsen. Ja? Also das ist nicht etwas, wo ich sage, okay, das ist wie ich bin selbstbewusst und wenn wir Glück haben, funktioniert es, aber wenn du es nicht dauerhaft machst, dann schalt die Frage, sondern etwas, was eigentlich einmal eingepflanzt ist und dauerhaft wachsen kann.
Also das ist dann wirklich die noch mal auf die Spitze getrieben, was ich auch meine mit Fragen, die an uns nagen, also Fragen, die uns keine Ruhe lassen, die uns immer wieder herausfordern, ne, die halt auch im Hinterstübchen weiterarbeiten, obwohl wir mit dem Fokus schon wieder an ganz anderer Stelle sind. Und ich hatte das zuletzt, war ich auf einem Kurzurlaub in der Belgischen Eifel und habe mir so gedacht, ja, das war jetzt eine total entspannte Zeit. Eigentlich hatte ich da komplett den Kopf ausgeschaltet. Und dann hat mir aber ein guter alter Freund da eine Frage gestellt. Und wenn ich so auf das Wochenende zurückschaue, sind da zwei Tage ganz entspannt, Frühlingsstimmung und dazwischen bleibt diese eine Frage hängen. Und wo ich gemerkt habe, ich war total entspannt, nur diese eine Frage, die hat begonnen zu arbeiten an mir und die arbeitet seitdem weiter und weiter und weiter. Und seitdem bin ich sehr demütig, was so Begegnungen mit anderen Menschen angeht, auch wenn ich Seminare wiederhole, also Dinge, vielleicht auch Bücher lese, die ich schon kenne, frage ich mich trotzdem, okay, wenn ich aus dieser Begegnung jetzt nur eine Frage mitnehme, etwas, was an mir weiter arbeitet, ist das schon ein gigantischer Mehrwert und dafür empfänge zu werden. Was sind so die Samenkörner, die bleiben nach so einer Begegnung, die dann in unserem Geist aufgehen können? Super spannende Perspektive.
Ja, das Spannende ist, du hast gerade eigentlich auch eine Frage dazu verwendet, um das zu tun. Also die Frage, die du stellst, ist, was ist die Sache, auf die du dich fokussieren willst? Was ist der größte Mehrwert, egal ob klein oder groß? Und dadurch suchst du ja automatisch. Also du kannst gar nicht anders, als dann was zu finden, selbst wenn nichts da gewesen wäre. Ja? Also es ist auch auf trockenem Boden. Irgendwo findest du was Fruchtbares, weil das einfach dein Laserfokus dann ist. Und genau, ja, absolut.
Ja, ich gehe übrigens auch ähnlich so ans Thema Copywriting ran. Ich nenne das halt immer, ich habe am Anfang so, ich stopfe mich einfach voll mit allem, was ich über ein Thema finden kann. Na, sagen wir mal, ich schreibe jetzt die Website für einen Hundetrainer. Dann würde ich erstmal so in der Arbeitsweise da rangehen und wirklich 2 Stunden alles inhalieren, alles zersetzen, was ich irgendwie zu diesem Thema finden kann und mich dann mit der ganz zentralen Frage impfen, was ist jetzt davon wichtig, ne, was ist das Besondere und dann einfach mal rausgehen. Spazieren gehen, auf Gehirngassi, stundenlang oder das einen ganzen Tag liegen lassen und dann schauen, was beginnt mein Geist jetzt damit zu machen? Weil der sucht ja, der Copywriting-trainierte Geist sucht jetzt daran, okay, was wären coole Hooks? Wie kann ich gut in das Thema einsteigen? Was waren besonders gute Statements da drin? Spannende emotionale Highlights und so. Und dann ist es meistens so, ich fühle mich dann manchmal so ein bisschen wie ein Hochstapler, der auch noch dafür bezahlt wird. Mein Unterbewusstsein beginnt nun Antworten auf die Fragen zu formulieren. Wie starte ich zum Beispiel in die Website, was wäre ein guter erster Satz? Na, und spielt mir das alles hoch so, als würde sich nach diesem großen Fressfest, was ich da am Anfang gemacht habe mit diesen Informationen, als würde es sich übergeben und mir diese ganzen Informationen so nach oben sprudeln. Meine Metapher jetzt hier mit dem Übergeben und so, geht vielleicht auch appetitlicher, wenn man sagt, das sind dann Geistesblitze, die kommen. Mhm. Na, irgendwas, was aus dem Unterbewusstsein nach oben kommt, mit so einer spannenden Idee. Deswegen, das illustriert gerade auch sehr, sehr schön meine Arbeitsweise im Copy-Alter.
Ja, die Strategie, die du schreibst, das erinnert mich an die Beethoven-Strategie, wie er seine Kompositionen gemacht hat. Beethoven hat ja gearbeitet und ist dann immer zum Mittag herum spazieren gegangen, längerer Spaziergang. Und er hat immer Stift und Papier genommen, weil, und jetzt kommt die Frage, wenn er einen genialen Gedanken hätte, dann würde er ihn gerne ungern verpassen. Deswegen nimmt er das mit. Und jetzt ist es so, er hatte nicht die Absicht, irgendwas zu schreiben oder zu kombinieren. Das ist nicht die Absicht, nur er nimmt es halt mit, falls es dann doch kommt, dass es so passiert. Natürlich, ganz oft kommt dann auch was. Ja? Also ich fand die Strategie auch wirklich so genial, dass ich gesagt habe, ja, ich habe auch Notizblock jetzt immer dabei, einen winzig kleinen, den man auch dann automatisch digitalisieren kann. mit der Idee, naja, wenn ein genialer Gedanke kommt, egal um was es geht, dann wäre es gut, wenn du ihn festhalten kannst. Und allein das ist ja dann schon die Suggestion, das ist schon die Absicht, du machst doch wirklich was, nimmst das mit oder so. Und mit dieser Frage schwanger zu gehen, ist unglaublich mächtig, ja. Mhm.
Und du hast ja auch quasi schon die Annahme da drin, wenn ich jetzt gleich spazieren gehe, dann werden irgendwann so diese ganz besonderen Weisheiten und Erkenntnisse, die werden kommen und dann will ich vorbereitet sein und ich will wissen, was sind denn diese drei Dinge, die ich jetzt nach meinem Spaziergang gleich notieren werde, die halt besonders wertvoll sind. Und ja, so können wir uns sehr, sehr schön in unsere Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge richten und zur Ideenproduktion werden.
Genau. Und das ist eben die flexible Aufmerksamkeit. Also wenn du jetzt sagst, okay, nach dem Spaziergang musst du drei Ideen haben, dann sagt dann, wirst du vielleicht, nee, Juri, ich habe keinen Bock. Also das ist einfach ganz klar. Und so ist einfach nur, falls es ist, ist es okay. Du darfst sozusagen. Und das ist eben, das ist der große Unterschied. Das ist irgendwie so, wenn du einen Schlüssel suchst und du findest ihn nicht und suchst überall und irgendwann gibst du auf. Du sagst, okay. Ja, und dann gehst du in die Küche und auf einmal, in der Hosentasche. Ja. Und genauso funktioniert es unbewusst. Auf Druck sagst du irgendwie, ja, such mal weiter, habe gar keinen Bock. Und die Frage ist aber da und dann im richtigen Moment wird sie beantwortet.
Passiert mir ständig mit meiner Brille. Ich habe zum Glück mehrere.
Ja. Das ist natürlich suboptimal, ja. Also wie viele Dioptrien du hast, aber das stelle ich mir dann generell schwieriger vor, ja.
Ich habe drei Brillen, die einsatztauglich sind. Eine hat einen riesen Schrammer, weil ich sie mal einfach irgendwie in die Hosentasche gesteckt habe mit den Autoschlüsseln. Ein bisschen geistesabwesend und kannst dir vorstellen, was mit einer Brille passiert, wenn du die im Auto in der Hosentasche hast mit dem Schlüssel drin, ja. Hat kein gutes Ende genommen. Dann habe ich die gleiche Brille nochmal gekauft. Das ist jetzt quasi so mein Markenzeichen geworden. Das ist irgendwie so ein zeitloser Klassiker. Und dann habe ich noch eine mit so einem ganz dünnen Goldrahmen. Ich sehe damit so ein bisschen aus wie ein Professor. Mhm. Wenn ich dann noch so ganz wilde, verrückte Haare habe, die dann nicht gerade durch eine Kappe gezähmt sind, dann bin ich wirklich im Professorenmodus. Und ich merke halt auch, wie ich anders denke, wenn ich diese Brille anhabe, in diesem Goldrahmen. Deswegen ist das so, wenn ich ganz feingeistig reflektieren muss, dann ziehe ich meine Professorenbrille an und lege dann so mein Cardigan, mein Wollcardigan um, vielleicht auch mit so Flicken an den Ellbogen und dann beginne ich zu denken und dann bin ich im Professorenmodus.
Ja, das ist eben die Nutzung von Ankern oder wollte ich die Strategie, die du da gerade so gut beschreibst. Bei mir ist es so, ich habe hier hinten, das sieht man jetzt da, also hört man im Podcast so nicht, aber ein Whiteboard. Und bei mir ist es so, ich bin halt eher einfach am Whiteboard kreativ. Also da bin ich im Stehen, da kann ich mich bewegen, da kann ich hin und her gehen und da habe ich einfach meine Flipchart-Stifte. Und ich bin einfach unterm Strich immer, ich muss da gar nichts dafür machen, ich bin da kreativer, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, vom Laptop sitze oder von einem Blatt Papier. Also weil das Ding ist, also sieht jetzt vielleicht nicht so aus, aber es ist eigentlich riesengroß, das Whiteboard. Und das durch die Größe, das suggeriert irgendwie, da sind viele Ideen. Oder keine Ahnung, wie es funktioniert, aber das ist halt sozusagen mein Anker dafür. Und das ist, glaube ich, eher auch generell eine gute Sache. Auch wenn man vielleicht sich so Fragen stellt und auf Lösungen kommt, sich auch wirklich zu überlegen, okay, wie speichere ich mir das ab dauerhaft? Wie mache ich mir das Leben nicht nur jetzt leichter, sondern dauerhaft leichter? Weil ganz ehrlich, es ist so viel zu tun, es wird sich ständig was ändern. Es ist ja anstrengend, wenn du ständig irgendwie dich überlegst, dieses, jenes, sowieso und überhaupt. Also ich glaube, wir brauchen schon auch ein bisschen Routinen und ein paar Anker, um das Leben leicht zu machen und trotzdem auch diese Zufriedenheit und diesen Sinn drinnen zu haben auf Dauer.
Und die finden wir ja ganz schön, wenn wir uns fragen, so einem sehr erfolgreichen Tag, vielleicht so ein bisschen Journaling betreiben oder einfach ein bisschen Zurückschau, zu fragen, was hat dazu beigetragen, dass ich heute halt so richtig erfolgreich war oder dass ich diese tollen Ergebnisse erzielt habe, um sich das dann überhaupt bewusst zu machen. Was waren so die Dinge? Ich habe das zum Beispiel manchmal, dass ich mit Musik experimentiere beim Schreiben und dann gemerkt habe, wow, dieser Song, der hat mich jetzt irgendwie in so ein Flow-Gefühl reingeführt oder wenn die Sonne scheint. Oder ich habe zu einer gewissen Tageszeit getextet oder ich habe dabei was gegessen oder getrunken. Was hat dazu geführt, dass ich heute in diesem Moment so eine gute Leistung abrufen konnte? Und dann halt experimentieren mit diesen Faktoren, kann ich die Situation wieder reproduzieren? Also da helfen Fragen auch sehr stark dabei, das Bewusstsein zu schärfen für diese Themen.
Ja, eben da auch den Fokus zu setzen. Wiederum mal fragen, okay, was gelingt bereits gut? Oder also ich habe die Perspektive, wenn es gut gelingt, dann ist eh super, braucht man nichts machen. Und wenn es nicht gelingt, das nehmen wir an, Geld verdienen. Ja? Also die eine Variante ist eben, du verdienst Geld, ich meine, super, ja, kein Problem. Die andere Variante ist, du machst irgendwas, sendest ein Newsletter raus und normalerweise gibt es eine gewisse Anzahl an Anmeldungen, es meldet sich keiner an. Ja? So. Zum Beispiel. Und dann natürlich sich die Frage zu stellen, okay, also den Fokus drauf zu haben, hey, voll geil, jetzt habe ich eine Lerneinheit, jetzt habe ich eine Lernchance. Beim anderen lernst du ja nicht wirklich was. Gut, es hat ja geklappt, aber naja, So halt. Und da würde ich so sagen, okay, und gerade weil es nicht funktioniert, das ist jetzt spannend für mich, ja. Und gerade weil oder weil irgendwas nicht aufgegangen ist oder wenn du einen Karren gegen die Wand gefahren hast, gerade das als Learning herzunehmen und zu schauen, okay, was kann ich deswegen in meinem Leben besser machen? Und das ist sogenannte Growth Mindset in der Psychologie. Also wirklich die Idee, nicht am Ergebnis des festzumachen, ja, sondern eben Wachstumsmindset heißt, komme was wolle, ich mache nicht mich verantwortlich als Mensch, sondern ich schaue mir mein Verhalten an und frage mich, okay, wie sollte ich es dann in Zukunft verändern, damit ich die Ergebnisse habe, die ich auch haben will, natürlich unterm Strich.
Ich finde das gerade, ich stelle mir so vor, ich schicke ein Newsletter raus und ich sage mir, wow, ich habe es geschafft, dass keiner den aufmacht, dass keiner den liest, dass keiner irgendwo drauf klickt oder so. Ich mir das vorstelle, wenn ich dann so voller Euphorie, yes, überhaupt gar kein Klick, gar kein Feedback. Krass, wie habe ich das denn geschafft? Ne? Und ja. da kann man halt auch schöne Content-Formate draus machen. Ne? Wie du es schaffst, quasi, dass niemand deine Newsletter liest, dass niemand deine Texte mag, dass keiner bei dir kaufen will oder so. Ne?
Ja, da hat man viele Ideen, absolut, ja. Ja, ja, das stimmt. Und auch die, also ich finde, ich habe das einmal gemacht bei einem Auftritt, der mir sehr, sehr wichtig war. Und ich dachte, hey, scheiße, was ist, also da war schon die also da gab es mehrere Speaker dann, und da war dann irgendwie so die Frage, was ist, wenn es schief geht? Also wenn du nicht am besten performst von allen. Und dachte ich, naja, die Konkurrenz ist gut, also möglich wäre, also gut, das Narzisstische selbst hat gesagt, Marian, das ist unmöglich, du rockst das. Und dann gibt es das andere selbst, das sagt, Marian, das könnte doch richtig in die Hose gehen, ja. Und ich habe mir einfach tatsächlich vorgestellt, was ist denn, also wirklich, das, wie ich reagieren werde, wenn es schief geht. Und das Geile ist ja, es ist ja noch nicht passiert, also es ist ja noch in der Zukunft, aber dadurch, dass du das schon alles mal durchgegangen bist, ist, wenn es passiert, das ist nicht mehr dramatisch, weil das Dramatische ist ja oft, dass du denkst, scheiße, das kann nicht sein, und dann passiert es doch. Wenn du es aber schon durchgegangen bist im Geiste, ist es überhaupt nicht mehr bedrohlich, weil, mein Gott, ja, ich sterbe davon nicht und so, also, ja, da kann man viel machen mit.
Ich erinnere mich an eine ähnliche Situation. Also in mir steckt ja auch so ein manchmal so ein kleiner Neurotiker, also so ein kleiner, vielleicht auch Pessimist oder manchmal auch Perfektionist, der sich alle möglichen Fragen stellt, um alle möglichen Unwägbarkeiten aus dem Weg zu räumen. In meinem Buch Der Persönlichkeitscode habe ich es beschrieben mit einer ganz krasse Weg von Motivation, die mich dorthin treibt, also immer zu denken, was könnte alles schiefgehen. Und dadurch, dass ich mir all diese Fragen stelle, entwickle ich Lösungen für all diese Möglichkeiten. Und was natürlich dafür sorgt, dass ich in meinem Thema sehr, sehr sattelfest werde, also immer wieder über die Grenzen hinausgehen, weil ich selbst halt dorthin denke, ja, wo es unangenehm wird, wo manche vielleicht nicht hinschauen und mich rüste für solche Szenarien. Und das habe ich auch gemerkt, so im Laufe der Jahre hat sich da eine massive Expertise herausgearbeitet und die ist ganz schön beeindruckend. Einfach durch Fragen, die wir uns immer wieder stellen, obwohl jetzt manche Mindset-Coaches sagen würden, Juri, das kann nicht gesund sein, wenn du immer nur in den Negativszenarien denkst. Ich glaube, da darf es auch so ein bisschen zügeln mit reinkommen oder halt heiter und gelassen bleiben.
Also du lebst ja ganz Mark Twain, mein Leben ist voller schrecklicher Ereignisse, von denen die meisten nie passiert sind. Genau. Aber in deinem Fall ist es wirklich positiv, ja. Du bist einer der wenigen, der das gut nutzen kann, ja.
Schön. Ja, das ist halt einfach Reframing-Strategie mit allem. Ich habe das halt auch so im Perfektionismus. Ich habe mal eine Folge gemacht hier über Perfektionismus, der ja einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Und wo ich das aber reframed habe für mich, ne, bin halt Perfektionist gerade im Texten. Das war nicht immer angenehm, doch wenn ich zurückschaue, hat mir das sehr, sehr viele positive Seiten auch mitgebracht, weil ich immer da weitergefeilt habe, dort eingestiegen bin, wo andere vielleicht aufhören, weil sie sagen, ey, 80-20, die letzten 20%, die klemme ich mir. Und es war bei mir immer so, dass ich mich so fasziniert habe. Deswegen hat es mich vielleicht auch nicht so belastet, aber ich war so fasziniert. Was sind denn jetzt so die letzten 20%? Was ist so der Unterschied, der den Unterschied macht? Wo wird es magisch? Und das kribbelt mich überall, ne? Halt auch im Copywriting, wo ich mir denke, ja, der Text funktioniert schon so, aber was wäre, wenn der noch 20% geiler wird? Ne? Was wäre das jetzt, was dafür sorgen würde? Und dann komme ich meistens auf Ideen, wo ich vorher noch gar nicht von geträumt hätte.
Ja, das ist schon geil. Also auch geil, nämlich dann die eigenen, also Grenzen würde ich jetzt nicht sagen, aber da, wo das Potenzial sozusagen, das Potenzial wäre noch mehr, aber wo die ersten Grenzen sind, Jordan Peterson beschreibt seine Schreibstrategie so, dass er den Text optimiert und hat eine zweite, dritte, vierte, fünfte Version und es wird immer besser, besser und besser. Und irgendwann ist es so, dass er 5 Versionen kreiert und er kann nicht mehr unterscheiden, was davon besser ist. Und dann merkt er, okay, er ist am Rande seines Kompetenzniveaus. Das heißt nicht, dass der Satz nicht noch besser werden könnte, aber er kann nicht mehr besser machen. Und dann bist du auf einer Ebene, wo du sagst, ja, also das ist absolut veröffentlichungswürdig, ja, weil da geht halt nicht mehr, ja, an dieser Stelle, also dieser Zeit. Ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Indikator dafür, wo fertig ist. Und man sagt ja, eine gute Strategie gegen Perfektionismus ist, dir selbst überhaupt mal klar zu machen, wie sieht denn fertig aus? Und wenn du halt sagst, das ist dann, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr verändern kann, dann hast du, glaube ich, einen sehr, sehr guten Stand erreicht. Ich merke halt, dass vielleicht noch, um den Perfektionismus abzurunden, manchmal ist es so, dass Leute das dann eine Woche liegen lassen und dann fällt ihnen wieder was Neues ein. Aber dann sind ihre Gedanken weitergereift und dann ist es so, als würden wir versuchen, irgendwas zu beenden, was kein Ende hat. Weil ich meine, auch unsere Website ist unendlich. Wir werden immer wieder was dran verändern können, weil wir, unsere Programme, die Welt dreht sich weiter, ne? Alles entwickelt sich weiter und dann entwickeln sich natürlich auch die Texte weiter und der Zeitgeist. Und
Und die Sprache. Also
und die
Worte,
Sprache.
die du heute verwenden kannst, können in 10 Jahren abgerutscht sein. Also kannst du nicht mehr rauf, kannst du nicht mehr auf deine Webseite packen und umgekehrt wird es, wenn neue Worte kommen, die vielleicht der Game Changer sind. Also das heißt, selbst wenn sich nichts ändern würde, nur das, die Webseite vor 10 Jahren und umgekehrt, es geht gar nicht. Ja? Also du musst eigentlich ein bisschen da auch schauen, was ist ein Zeitgeist, ja.
Ja, nice. Schöne, schöne Fragen. Wir haben das Thema fast auf eine virtuose Weise hier jetzt eingekreist und halt auch gelebt und mit sehr, sehr konkreten Beispielen gefüllt. Schon vielen Dank dafür. Ich glaube, es lohnt sich sogar, die Folge jetzt direkt mal zurückzuspulen und wieder von vorne anzufangen, um zu gucken, was passiert da alles auf den unterschiedlichen Ebenen und zwischen den Zeilen. Hast du alle deine Fragen mit reinbringen können, Marian? So deine Hauptfragen.
Ja, aber ich kann gern noch was anderes bringen. Also was
Ein
auch sehr
Bonus.
geil, genau, was sehr geil ist, sind paradoxe Fragen. Also gerade wenn es was schwierig ist, wenn es schlecht läuft und wenn man sagt, boah, diese Scheiße, ja, Fragen, das ist nichts gerade, dann ist so eine Frage, wie könntest du die Situation noch verschlimmern? Ja, wie könntest du den Karren richtig im Rast fahren? Ja, wie könntest du das Ergebnis einfach, wenn du sagst, okay, das ist schlecht, noch viel schlechter machen? Und diese Fragen, also da haben wir in diesem Moment, wo es uns nicht so gut geht, ah, das ist eine Frage, die kann ich beantworten. Und dann kommt erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, und du weißt, okay, so könnte es noch schlechter machen. So könnte ich mein Newsletter noch schlechter designen oder was immer halt da gerade das, die Aufgabe ist. Und dann kannst du natürlich ganz leicht das Gegenteil davon machen, ja, weil das ist ja praktisch dieselbe Frage in grün. Also ich nenne es gerne Selbstpacing. Ja, das heißt, dass wir auch ein bisschen Empathie mit uns selbst haben und dadurch einfach ja, einen größeren Impact haben. Nicht jede Frage wirkt zu jedem Moment gleich gut. Man muss schon schauen, okay, was ist jetzt der Moment, was ist das Timing? Ja, man fängt auch vor allem mit Brainstorming an und dann schließt man Sachen aus und man fängt nicht an, Sachen auszuschließen, bevor man Brainstorming gemacht hat. Und so ist es da manchmal auch, also dass man da ein bisschen ja, Abwechslung hat bei den Fragen auch.
Das ist sehr schön, geht auch so ein bisschen in die paradoxe Richtung. Das mag ich ja, so zu provozieren. Und das ist ja auch eine Möglichkeit, die können wir im Copywriting einsetzen. Ich hatte mir nämlich so eben noch vor unserem Call, vor unserem Interview hier ein paar Gedanken gemacht. Wie sehe ich denn Fragen so im Copywriting? Und sehe das dann zum Teil einfach in der Recherche. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Texte. Einfach je besser du fragst, entweder dich selbst oder die Person, für die du schreibst, desto mehr Spannendes wirst du aus der herauskitzeln. Ich liebe Fragen, das ist so der zweite Punkt als Einstieg in einen Text. Na, das kennt man halt auch im Verkauf, so ein bisschen überstrapaziert als das Yes-Set, quasi am Anfang drei Fragen, die deine Zielgruppe zu 100% mit Ja beantworten wird, weil dann geht sie auch mit dieser Ja-Haltung, mit diesem Wackeldackel-Effekt durch den Rest des Textes und ist mittlerweile etwas überstrapaziert, weil irgendwie so jeder 0815-Text fängt mit so drei Fragen an und irgendwie schalte ich meistens schon nach der ersten Frage aus und denke mir dann, ja, es gibt doch bestimmt auch originellere Wege in den Text zu starten und merke dann manchmal, schafft trotzdem ein Text das noch, mich so reinzusaugen, einfach weil die Fragen sehr originell sind. Also für mich ist es wichtig, dass so eine Frage, wenn wir damit starten, sehr viel Substanz hat, also auch direkt Kopfkino auslöst, sofort beginnt an uns zu nagen und nicht einfach so eine Larifari-Frage ist. Und das andere, das dritte ist, da wollte ich jetzt gerade hin wegen dem Provozieren, einfach Dinge ansprechen, die vielleicht ein bisschen heikel sind oder manchmal schwer zu besprechen. Dann können Fragen einfach einen Raum öffnen, um im Copywriting halt auch Dinge anzusprechen, die nicht so populär sind, oder es ist ja ein super rhetorisches Mittel, einfach eine Frage zu stellen und die Antwort so im Raum zu lassen. Da, wenn wir uns zum Beispiel mit alternativer Medizin beschäftigen, können wir die Frage stellen, jetzt um die Schulmedizin nicht ankreiden zu wollen, ne? Wo stößt die Schulmedizin an seine Grenzen? Oder ist die Schulmedizin wohl die einzige Antwort, um halt irgendwie Heilungseffekte zu erzielen? Und dann kommt bei den meisten Menschen, auch wenn sie vielleicht jetzt skeptisch gegenüber alternativen Heilmethoden stehen, schon irgendwo in innerlich die Frage nein, weil es kann ja noch so viel mehr geben. Und also wir können auch Unpopuläres auf eine entspannte, weiche Art ansprechen oder halt auch sehr direkte, provokative Fragen stellen. So habe ich einen in meinem Buch, kriege ich mittlerweile sehr häufig Feedback zu, dass die halt ganz schön krass ist, wenn so Leute People-Pleaser sind und sagen, ja, ich will es immer möglichst allen recht machen, die anderen zuerst und dann ich. Und wenn ich dann so die Frage stelle, ja, wie viel kannst du noch opfern, bis du irgendwann nichts mehr zu geben hast, bis du so ausgebrannt bist, dann triggert einen die Frage so richtig, die wühlt einen auf. Also da ist die Macht der Fragen sehr, sehr stark, um Aufmerksamkeit zu gewinnen und auch um Menschen zu bewegen, das noch um die Brücke zum Copywriting zu tragen.
Ja, also da vielleicht noch eine hypothetische Frage, die gerade ist, wo du sagst, was ist, wenn ich, du hast das Gefühl, jetzt gehört angesprochen, aber du kannst es nicht ansprechen. Ne? Und das ist auch wieder eine hypothetische Frage, die ich sehr, sehr gerne stelle, im Coaching natürlich auch, auch im Training, auch natürlich in der Auftragsklärung. Kann das sein, wenn du merkst, okay, da sind vielleicht die Hunde begraben, vielleicht, es redet aber nicht drüber, du musst drüber reden, weil du willst ein gutes Ergebnis haben. Und dann ist eine Frage sehr gut, die ist ja, psychologisch ziemlich pervers eigentlich. Und zwar fragst du dann, Juri, also, wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, ja, und jetzt kommt die Frage, ja, also das ist jetzt die schwierige Frage, der Endteil ist dann, wie würdest du reagieren? Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Juri, wenn ich dir die Frage stellen würde, ja, was ist deine größte Schwäche, was ist das peinlichste Erlebnis, was du hattest, ja, das ist jetzt nur um irgendwas zu nennen, wie würdest du denn auf diese Frage reagieren? Ja? Und dann kannst du sagen, ja, ich würde sie einfach beantworten, oder du kannst sagen, boah, Marian, das geht gar nicht, also das ist so eine Frage, kannst du doch hier nicht im Interview stellen, sowas und überhaupt. Und dann kann ich sagen, ah, ja, gut, dass ich die Frage nicht gestellt habe. Ja? Weil ich habe dir nur die Frage gestellt, wie es wäre, wenn ich die Frage stellen würde. Ja? Also einfach hypothetisch gesprochen. Und ich habe, also gerade im Coaching ist es unglaublich wertvoll, weil weißt du, bei mir kommen ja Menschen, die habe ich zumindest sehe ich das erste Mal. Die meisten haben mich zum Beispiel schon länger im Ohr durch meinen Podcast, Psychologie der Worte oder so, aber die allermeisten, also für mich sind sie neu. Und da musst du halt schnell Kontakt aufbauen und meistens geht es dann auch sehr tief. Und du weißt ja nicht, wie ist der andere, du hast vielleicht Hypothesen und da, um das ein bisschen abzuschwächen, diesen hypothetischen Rahmen zu bauen, das ist schon sehr, sehr machtvoll.
Quasi ein geschützter Rahmen und eine sehr, sehr schöne Frage, die beginnt auch schon an mir zu nagen, die Frage, die du gestellt hast, so was ist so deine größte Schwäche, Juri? Und ich würde die beantworten mit, ich glaube, es ist meine Neugier, weil meine Neugier, die ist zum Teil meine größte Stärke, die führt dazu, dass ich allerlei Bücher lese, in die unterschiedlichsten Bereiche reinschaue, mich ständig weiterentwickle, aber auch dazu, dass ich manchmal die Prioritäten aus den Augen verliere und mir dann mehr aufbürde, als ich gerade halt bewältigen kann oder mal Ja sage zu Dingen, wo ich mir denke, boah, Juri, dafür hast du eigentlich jetzt gar keine Zeit. Und ja, die Frage nagt an mir, auch wenn sie nur hypothetisch war in diesem unverfänglichen Szenario. Du hast allerdings auch schon geprimed, Marian, sehr erfolgreich. Nämlich will ich dir das jetzt mit dir hier abrunden. Und zum einen hast du schon gesagt, ne, dein Podcast, die Psychologie der Worte, das die Welt der Worte und dann natürlich Kontakt aufbauen. Magst du noch so zum Abschluss so ein bisschen abrunden mitgeben für alle Leute, die jetzt sagen, wow, Marian, klingt interessant, erzähl mir mehr. Wie können die Menschen mit dir in Kontakt treten und was können sie sonst noch von dir entdecken?
Ja, klar. Also wer Podcast-Fan ist, natürlich Psychologie der Worte. Der Untertitel ist momentan mit Worten bewegen, beeinflussen, gestalten. Übrigens auf Impuls deines Buches hin habe ich da ein bisschen Redesign sozusagen. Und das ist halt für die Podcast hören wollen. Das sind immer so 15, 20 Minuten mit vielen Fallbeispielen, Stories und wirklich so aufgebaut, dass man was mitnehmen kann und vor allem was im Alltag verändert. Das ist eigentlich mein Fokus vom Podcast. Nicht Wissen, sondern dass sich was verändert. Und wer da mehr will, ich habe einen Telegram-Kanal. Das ist eine kleine Community, die das von eingeschworenen Leuten nämlich schon länger kennen. Das ist dann auch verlinkt. Der Telegram-Kanal ist t.me/selbstbeeinflussung. Und da ist es halt so, da mache ich einmal in der Woche eine sehr persönliche Sprachnachricht, so irgendwas in meinem Leben, kurz ein, zwei Minuten, wo ich aber eine Idee reinbringe. Und da kann man auch sich austauschen. Das kann man bei Podcasts ja leider nicht, dass man da so chattet oder so. Und das geht dann da. Und die einfach nur lesen wollen, klar, gibt es dann einfach mal Newsletter, die sagen, hey, hören ist jetzt nicht so mein Ding. Oder ich spreche den Leuten zu langsam vielleicht, dann vielleicht auch lieber den Newsletter lesen oder so.
Alles klar, wunderbar. Packe ich beides hier mit in die Shownotes zur Folge. Sag dir erstmal danke, lieber Marian. Das war ein Hirnkribbelfaktor 100 hier mit dir, die Folge. Freue mich sehr darüber, das zu veröffentlichen und überlasse dir als Gast hier das letzte Wort. Also wenn du jetzt noch irgendeine bedeutungsschwangere Weisheit hast oder vielleicht noch eine Bonusfrage, ist jetzt hier der Raum für dich, sie zu teilen.
Also für mich war eins der größten Erkenntnisse, ich habe mich ja sehr früh mit Kommunikation beschäftigt, so mit 11 mein erstes Buch in die Richtung gelesen und ich habe dann auch drauf geschaut, okay, wie kann ich es besser formulieren, was muss ich sagen und so. Und da war sehr viel beim Text. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, der Text ist eigentlich relativ egal, es ist eigentlich die Wirkung, die zählt. Und habe mich dann fokussiert darauf, okay, egal was ich sage, wie wirkt es? Und gerade so provokative Interventionen und so, da hat man das Gefühl, also das ist ja schlecht, das kannst du so nicht bringen. Ja, kannst ja nicht, das kannst du ja nicht sagen. Ja, ich meine, Noni Höfner zum Beispiel, die sagt in der ersten Paartherapiestunde, sagt die einfach, ja, und bei ihnen im Bett läuft es auch nicht mehr, gell? Die behauptet es einfach, ja. Nur die Wirkung ist, dass sofort offen über Sex gesprochen wird und das für niemanden ein Problem ist, egal, auch wenn es ein fremdes Paar ist. Ja? Das heißt, der Satz selber, auch wenn er krass wirkt, ist vollkommen irrelevant. Es ist die Frage, welche Wirkung hat man. Meines Erachtens, wenn du wirklich gut werden willst in der Kommunikation, aber auch in Copywriting, vergiss erstmal den Inhalt, fokussiere dich immer auf Wirkung, Wirkung, Wirkung und da holst du das Feedback und dann optimierst du erst den Text oder daraufhin optimierst du den Text, weil darum geht es schlussendlich. Ja? Wir wollen nicht wirkungslos sein, sondern wir wollen Wirkung entfalten und ich denke, wenn der Fokus dorthin geht, dann ja, kann es in eine gute Richtung für dich gehen. In diesem Sinne, vielen Dank dir.